Einen wunderschönen guten Morgen, Insat Moin. Ich bin der Micha und sitze hier mit meinen beiden lustigen kleinen Astrobot-Kollegen Manu und Michi. Hallo und guten Morgen. Ja, ihr hört schon bei diesem Thema, das weckt das Kind im Manne. Alle sind vergnügt, weil es ist ja auch ein schöner Tag. Wir reden heute über Astrobot. Ein Spiel, auf das wir uns sehr lange gefreut haben, auf das sich gefühlt halt auch die ganze Spielindustrie sehr, sehr lange gefreut hat. Es gibt einige Journalistinnen, die schon vorab sehr, sehr aufgeregte Previews zu diesem Spiel gemacht haben und so. Und wann immer Astrobot auch kommt, hält das die Stimmung im Raum auch irgendwie auf. Und jetzt ist endlich das passiert, was eigentlich ganz viele Leute die ganze Zeit haben wollten, nämlich ein vollwertiges Astrobot-Spiel, was mit Vollpreisbedingungen sozusagen entstanden ist. Also ein komplett großes Team hinter, richtig großes Budget und so und nicht nur so ein etwas kleinerer Titel, so wie es vorher bei Astrobot war. Und bevor wir aber zu diesem Haupttitel kommen, wollte ich mal ganz kurz fragen, wer kann mir denn einen kleinen Abriss zu Astrobot geben? Wo ist er denn zum ersten Mal aufgetaucht?
Und zum ersten Mal? Er war doch immer die Technik-Demo, das Technik-Demo-Maskottchen. Mhm. Also bei der PS3, beim DualSense.
Genau.
Nee, Dual, wie hieß das denn da, der Controller?
DualShock?
Nee. DualShock?
DualShock 3? Genau. Oder hieß der dann DualSense? Der jedenfalls Gyro hatte. Die Gyro-Sachen mal gemacht. Dann gab es wahrscheinlich mit der iToy-Kamera vielleicht sogar was.
Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also es gab auf jeden Fall auf der PS4 Astros Playroom, heißt das, glaube ich, einfach. Oder einfach Playroom, ne? Nicht mal Astro. Und da war er ein Teil des ganzen Dings. Also das Ganze war nicht komplett auf Astrobot ausgerichtet, aber Astrobot kam da drin zum ersten Mal vor als kleine Randfigur. Und hat schon damals die Herzen im Sturm erobert, weil ich kann mich erinnern, da haben die Leute das quasi als Twitch-Ersatz benutzt. Die haben einfach diesen Videochat angemacht und Leute konnten sich einklinken. Und das war dann halt quasi als Rahmen hatten die diesen ganzen, die ganzen Astrobots drumherum, die dann halt mit dem Videobild interagiert haben. Da kann ich mich dran erinnern. Das war so ganz am Anfang der PlayStation 4.
Witzig. Aber und dann natürlich PSVR 1, die wunderbare Tech-Demo, die dann auch wieder dazu gedient hat, die ganzen Fähigkeiten der PSVR 1 zu zeigen. Das war auch richtig klasse. Und spätestens da war ja der Wunsch, bei mir zumindest, riesengroß. Da will ich doch ein komplettes Spiel draus haben, weil die PSVR 1-Version war super gut.
War im Endeffekt ja auch ein Spiel, das gar nicht so weit weg ist von dem, was wir jetzt haben, nur halt in VR. Und natürlich aber dann als nicht Gimmick, sondern wirklich super darauf ausgerichtet, mit Missionszielen, die die Nutzung des VR-Headsets auch nötig machten.
Genau. Und dann halt selbstverständlich die große Astros, ich glaube, das hieß auch einfach nur Playroom. Diese Demo, das kostenlose Spiel, das bei der PS5 auch direkt
der einzige Launch-Titel, wenn wir mal ernst sind.
Ja, und vielleicht auch der beste, wenn wir ganz ehrlich sind.
Zu Beginn vorinstalliert, jetzt ja nicht mehr. Ne? Mhm. Jetzt kannst du das auch kaufen für 30 Euro.
Was?
Ja.
Ernsthaft?
Ich glaube schon.
Ich dachte, das ist kostenlos.
Das gucke ich nochmal nach. Aber auf jeden Fall ist es nicht mehr vorinstalliert, wenn du ja jetzt eine neue PlayStation kaufst.
Das wäre ja jetzt was. Okay, auf jeden Fall war das bei Astros Playroom ein Titel, der dabei war. Und das war charmant, weil, also sind wir ehrlich, also es ist eigentlich ein Werbespiel. Es ist eigentlich, ja, wer erinnert sich noch an das Beefy-Werbespiel von früher?
Oder Coolspot.
Oder Coolspot. Ja, es ist wie Coolspot eigentlich, ne?
Ja. Also, ja? So, damit haben wir das Fazit. Es ist wie Coolspot 2.0 fertig. So.
Ja, okay. Aber Astros wirklich.
Astros Playroom doch kostenfrei.
Wollte ich sagen, ja. das wäre voll der Schock. Das wäre so ein Rockstar-Move.
Aber es zeigt, dass es halt auf jeden Fall 30 Euro zum Beispiel auch wert gewesen wäre. Denn es war nahezu auch schon nicht ein Vollpreis, aber ein sehr, sehr vollwertiges Spiel, mit dem man locker 12 bis 20 Stunden auch Spaß haben konnte, wenn man alles gesucht hat, alles gefunden, alles finden wollte.
Ich glaube, das haben viele auch nicht so richtig ernst genommen, als es mitkam. Man swipet da so durch die Symbole und sieht Astro und denkt sich, ja, ist bestimmt so eine Technik-Demo, wo ich meinen Controller ausprobieren kann oder sowas. Ne? Aber ich glaube, nicht so viele Leute haben damals gecheckt, dass das ein richtig vollwertiges Spiel ist, wo du richtig lange spielen kannst. Richtig lange. Du musst die Bots suchen. Die Bots sind alle orientiert an bekannten PlayStation-Figuren, so Aloy und so etwas.
Ja, nicht
und
alle.
Aber ja, also viele, ja. Sehr viele. Und die Level sind vor allen Dingen auf die Systemkomponenten der PlayStation ausgelegt worden. Also man wollte damit so ein bisschen highlighten, hey, wir haben jetzt SSD und wir haben ein super geiles Kühlungssystem und unsere CPU, die sinkt und solche Sachen. Und es war ein sehr charmantes Spiel, das aber witzigerweise als einziger Titel bis jetzt, bis zum neuen Astrobot, auch wirklich alle Funktionen der PlayStation oder des DualSense-Sensors auf jeden Fall ausgereizt haben. Also man hat das gespielt und man hat dann irgendwie festgestellt, okay, oh, das kann meine PlayStation 5, also meine PlayStation 5 hat 3D-Sound und meine PlayStation 5 hat taktiles Gefühl im Gamepad und hat so ein Touchpad oben und solche Sachen. Und wenn wir ehrlich sind, gibt's eigentlich gar kein anderes Spiel, das so krass ausnutzt. Und das ist so eine Spezialität, glaube ich, auch von den Entwickler Asobo. Das Studio dahinter.
Asobi.
Die haben auch schon mit der PlayStation VR quasi sich so zum Ziel gesetzt, wir machen das krasseste PlayStation VR-Spiel. Und dann haben sie mit der Demo, die bei der PS5 dabei war, halt gezeigt, okay, wir machen das krasseste Demospiel. Und jetzt kommt das Neue. Und die Erwartungen sind natürlich astronomisch hoch, weil du jetzt dasselbe Team hast, die jetzt mehr Budget bekommen haben. Und man sitzt da und denkt, ach, meine PlayStation kann das. Zum Beispiel haptisches Gefühl machen. Ich war erstaunt, war daran erinnert, was ich da eigentlich vor mir habe. Bei vielen Spielen vergisst man es einfach. Man spielt wieder Astrobot und merkt wieder, ach so, meine PlayStation kann ja eigentlich auch sehr viel mehr. Und ich glaube, dass ich öffne jetzt mal groß. Ich glaube, das ist ein Spiel, das kommt raus und bei Nintendo kriegen die ein bisschen große Augen und Panik und da wird erstmal eine Krisensitzung gemacht.
Das glaube ich nicht.
Doch.
Also, ich gebe dir recht, dass der Vergleich dazu sehr nahe liegt. Also, man könnte, wir nehmen jetzt ja vor Embargo-Ende auf, weil wir es jetzt alle vorab spielen konnten. Ich weiß nicht, wie die Headlines sein werden, aber ich sehe vor mir in meiner Kristallkugel sehr viele Headlines wie so viel Nintendo war noch nie auf der PlayStation oder endlich auch das Mario für Nintendo und so.
Das PlayStation. Haben sie ewig gesucht und das haben sie jetzt hier, finde ich, mit Astrobot auch jetzt endgültig gefunden. Es passt super als Maskottchen, muss man auch sagen, auch zu Sony insgesamt als Brand, weil Astrobot halt diesen technischen Fokus hat, dass es immer irgendwie auch um Technik gehen kann, das ist ein kleiner Roboter und auf einmal ist alles irgendwie mit Technik verbunden und funktioniert da aus Kabeln und irgendwie Schnüren und es passt von den Farben auch super. Ideal, besser könnte es gar nicht sein. Und ja, so ein Plattformer haben sie immer gesucht, es hätte ja auch mal ein Spyro werden können, es hätte irgendwie, wo es ja auch Hommage dazu gibt. Genau, Sackboy haben sie lange versucht. Dann das Ape Escape, wo man mit dem Kescher die Affen gefangen hatte, was man hier witzigerweise auch wieder machen muss. Und all solche Dinge, die nicht so gut funktioniert haben wie das jetzt. Das haben sie auf jeden Fall geschafft. Können sie mit einem Super Mario Odyssey mithalten? Das werden wir sicherlich heute im Verlauf des Casts noch näher
Wir können auf jeden Fall festhalten, ich glaube, da sind wir uns eigentlich so nah dran, waren sie noch nie.
Also, absolut.
Es ist so nah dran an dem Gefühl, was ein Mario Galaxy, ein Mario Odyssey auf den Konsolen hat, aber eben natürlich mit diesem Sony-Touch, der, gebe ich dir absolut recht, der trotzdem hier drin ist. Das Werbespiel kommt natürlich so rüber, weil im Vergleich zu Mario, der dann halt seinen Hut schleudert, ziehst du halt hier irgendwie, wie wir schon gesagt haben, irgendwelche singenden CPUs und rettest ein Nathan Drake Figürchen und solche
Geschichten. Vor allen Dingen baust du halt die PlayStation 5 wieder zusammen, denn die ist ja ein Raumschiff, das zerschellt zu Beginn des Spiels in 1000 Einzelteile und dann muss man zum Beispiel den Speicherbaustein wieder aufsammeln und kann den dann auch wieder zusammensetzen. Da hat es fast so ein bisschen was von PC-Building-Simulator, wenn man da die Speicherblöcke wieder reindrückt und das Ganze zusammensetzt, um das Schiff wieder flott zu kriegen.
Und das aber ist vielleicht trotzdem noch mit so einem Augenzwinkern. Also ich habe trotzdem das Gefühl, das müsste jetzt aber umsonst sein, weil ich in die PlayStation 5 eine CPU reinhämmer mit den Touch-Buttons. Also so schlimm, finde ich, ist es nicht. Es ist trotzdem so ein bisschen awkward, aber es ist irgendwie aus der Geschichte, aus der Historie von Astrobot heraus irgendwie verständlich, dass sie daran festgehalten haben, dass das quasi
Ich finde das auch total gut. Also ich könnte, jetzt haben sie es halt einmal komplett durchexerziert, jetzt müssen sie sich fürs nächste dann doch was Neues mal ausdenken und dass dieses Entwicklerstudio unfassbar viele Ideen hat, da werden wir sicher auch noch drauf zu sprechen kommen, aber einen Punkt möchte ich dann doch vielleicht vorwegnehmen, weil es mir wichtig vorkommt, ich finde so ein Open-World-Plattformer wie Galaxy oder Odyssey ist dieses Spiel tatsächlich nicht, weil Astrobot doch sehr linear ist in seinen Leveln. Ja, man geht immer wieder auch zurück, hat so Backtracking und macht immer mal wo was Neues auf in offenen Bereichen, aber die eigentlichen Level, Plattformer-Level sind eher lineare Erfahrungen mit Knobelpassagen und es gibt eigentlich immer nur ein oder mal zwei Wege, wo man weitergehen kann.
Es ist sehr klassisch, auf jeden Fall.
geht, ne? Also es ist stage-basiert auf jeden Fall, aber da gibt es auf jeden Fall auch ein paar Stages, die deutlich geöffneter sind.
Nee, aber nicht jetzt wie in Mario Galaxy.
Nee, das ist schon, also ich bin aber auch ehrlich gesagt ganz froh, dass sie kein Mario Galaxy gemacht haben, weil dieses Rumgeeier durch riesige Maps, finde ich, funktioniert eher semi in Plattformern.
Ah, interessant. Das ist genau das, wo ich gedacht habe, da könnten sie noch den nächsten Schritt gehen. Ich finde beides vollkommen legitim, hat beides so seinen Reiz. Hier hast du halt mehr so Staccato, während du in Mario Galaxy auch mal rumrennst und stehen bleibst und anguckst, wo will ich jetzt hingehen, wo möchte ich was lösen, wo finde ich vielleicht auch noch einen Stern. Hier findet man, sucht man halt meistens so 7 bis 8 von den Astrobots und auch die sind quasi linear hintereinander. Du hast nicht das wie bei Mario 64, dass du denkst, wo könnte noch ein Stern versteckt sein? Wo könnte ich noch mal gucken? Wo gibt es vielleicht ein Rätsel, wo ich einen Stern am Ende bei rauskriege? Das ist hier sehr viel zugänglicher, leichter und auch offensichtlicher, meiner Meinung nach.
Können wir ja kurz erklären an der Stelle. Also das Ziel des Spiels ist natürlich, diese PlayStation zu reparieren, indem man, hast du in dem Preview ja auch schon geschrieben oder erzählt, hier bei uns im Brunch, Micha, dass man so ganz klassisch plattformerartig in verschiedene Systeme fliegt. Die haben dann immer so ein Oberthema. Und auf diesen Systemen gibt es dann wie bei der guten alten Super Mario World-Karte so einzelne Levelabschnitte, auf denen wir dann landen. Also so kleine Planeten, die aber dann nicht wie bei Galaxy wirklich auch so rund sind, sondern wirklich klare Stages sind. Und innerhalb der Stages gibt es dann unterschiedliche Anzahl von Bots. Es gibt natürlich ein Ziel, wo man hinkommt, um den Level abzuschließen. Aber eins der Hauptziele ist diese Bots. Also insgesamt 300 Stück, zumindest offiziell sind es 300 Stück, die man retten kann. Und natürlich, wie so üblich bei einem Plattformer, um jetzt zum Beispiel in die vierte Dimension reisen zu dürfen, muss man 150 Bots befreit haben. Dann öffnet sich das Schloss und dann kann man dort quasi in das nächste System. Insgesamt gibt es dann da 5 Systeme, gibt dann auch noch versteckte Planeten und solche Geschichten, Gimmicks, die man freischalten kann und so weiter und so fort. Und diese Bots zu befreien ist so gesehen optional, aber man braucht sie natürlich für die Progression.
Ja, so optional ist es tatsächlich dann auch nicht, wenn man dann wirklich später weiterkommen will. Ich glaube, wenn man dann.
Da war ich auch überrascht. Das ist ganz knackig schon ab dem zweiten. An der zweiten Welt braucht man auf einmal 40, 50. Das heißt, man muss schon 5 im Schnitt befreien, wenn man weiterkommen will.
Genau. Also die, vor allen Dingen, es gibt noch so eine Hubworld. Das ist quasi der Platz, wo die PlayStation 5 notlandet. Und die kannst du weiter ausbauen. Das ist so ein bisschen wie eine sehr, sehr stark erweiterte Version von Chaos Garden, falls es noch jemand kennt.
Ja. Ich finde man hat so ein bisschen Dreamcast-Vibes bei dem Spiel.
Ja, voll. Ja. Und da sind die ganzen Bots, die du eingesammelt hast, die sind halt in der Stage und die machen so ihr Ding. Das ist total lustig. Die sammeln sich um die PlayStation 5 herum und haben so ihr Treiben. Und es gibt dann aber so drumherum so Bereiche, so Inseln, die du nur erreichen kannst, wenn du eine bestimmte Anzahl von Bots hast. Und dann dann siehst du zum Beispiel, ich brauche 120 Stück und dann sammelst du die und dann bilden die zum Beispiel eine Brücke oder lösen auf irgendeine Art und Weise irgendein Hindernis. Zum Beispiel schieben die dann gemeinsam mit 120 Bots einen Felsen aus dem Weg oder so, was super charmant aussieht. Und erst so kommst du in die anderen Galaxien, weil du brauchst jedes Mal so einen Satelliten. Es gibt immer so einen Satelliten, der diese eine Galaxie freischaltet. Und da muss man erstmal hinkommen. Und in dieser Hubworld gibt es außerdem noch so einige Bereiche, wo du relativ viele Bots brauchst. Also so 200 Stück. Wie gesagt, 300 gibt es, die offiziell angezeigt werden. Und wenn du brauchst, aber bei manchen Stellen halt wirklich schon relativ viele, sodass du auch nochmal zurückgehen kannst und später nochmal Sachen freischalten kannst. Diese Galaxy Open World ist es auch nicht. Es ist aber auch wichtig zu sagen, dass es aber auch nicht wie Crash Bandicoot ist, damit sich die Leute das richtig vorstellen. Also die Stages sind schon relativ breit. Also es gibt relativ selten Stages, wo du nur geradeaus laufen musst. Also es ist dann nicht so wie bei Sonic oder wie bei Crash Bandicoot, dass man dann halt nur eine Linie entlang läuft und dann Hindernisse hat. Das kommt eigentlich relativ selten vor, sondern man hat eigentlich eher so Plätze. Also die in sehr vielen Bereichen kannst du dich nach links und rechts bewegen und da macht das Suchen nach Bots auch irgendwie Sinn, weil du dann zum Beispiel dann natürlich dann gucken musst, ob es dann irgendwo einen Nebengang gibt oder irgendwie eine Nebenhöhle, die man dann irgendwie zum Beispiel aufmachen kann. Und das variiert. Also es gibt ein paar Level, die sind ein bisschen strenger geführt, da musst du dann wirklich dann schon einen Pfad entlang laufen. Und dann gibt es andere Level, die sehr offen sind. Also es gibt zum Beispiel eine Unterwasser-Stage, da kannst du eigentlich...
Das ist ja auch die einzige, die mir bisher einfällt. Die anderen sind genau, schon linear.
Richtig. Ja. Vor allen Dingen ist es halt ganz stark nacheinander abrufend. Es ist also nicht so, dass man nach dem 5. Astrobot dann nochmal rechts runterspringen kann und auf einmal wieder am Anfang der Stage wäre. Es ist sogar so, dass du manchmal, wenn du die Stage fortgeschritten hast, nicht mehr zurückgehen kannst, rückwärts, sondern sondern dann die Stage von vorne starten müsstest, wenn du den Anfang nochmal spielen willst.
Ich finde, es ist schon linear, weil es gibt auch nicht mehrere Wege zum Ziel. Also du, ganz oft ist es so, du gehst einen Seitenweg, findest einen Astrobot und dann kommt ein gelbes Trampolin, was bedeutet, es schleudert dich wieder den halben Level zurück zum Ausgangspunkt, wo du abgebogen bist. Also es ist schon ein sehr lineares Spiel mit Links- und Rechtsabzweigungen, aber du kannst nicht auf anderen Wegen zum Levelende kommen. Es ist
genau, man muss immer irgendwie rauskriegen, was wollen sie jetzt gerade von mir? Was soll ich denn jetzt hier machen? Aber das macht natürlich sehr, sehr viel Spaß. Und vielleicht kommen wir dazu an einem Punkt. Ich finde es krass, wie sie ihre Ideen rausballern für so kurze Gags, wo andere ein ganzes Spiel draus machen würden.
Ja. Ohne Scheiß.
Denn, es gibt hier pro Planet und nicht pro Galaxie von den fünf, die Manu angesprochen hat, sondern pro Planet ein eigenes, ja, man könnte es Kostüm nennen oder eine Spezialwaffe. Das können irgendwie so geile Handschuhe sein, so, um zu boxen. Die gab es auch schon in Astros Playroom zum Beispiel in einer ähnlichen Version. Oder irgendwie, dass man klein wird wie eine Maus und sich dann halt klein machen kann, um irgendwie durch kleine Schlupflöcher zu gehen. Und von diesen Gimmicks haben sie sich pro Planet jeweils einen ausgedacht. Und das ist immer so schnell vorbei und dadurch wird das nie langweilig. Das hat denselben ähnlichen Effekt wie bei Super Mario Wonder. Letztes Jahr, wo wir auch pro Stage eigentlich wieder einen anderen krassen Effekt hatten, den sich Nintendo ausgedacht hatte, den man nur einmal macht oder zweimal vielleicht im ganzen Spiel. Und das ruft Astrobot genauso cool hervor und ab, wie das Nintendo geschafft hat.
Das ist der Hammer. Das ist ein Feuerwerk an Kreativität. Ja. Gerade die ersten 2-3 Stunden sind enorm. Hinten raus im Spiel kommen dann manche Ideen wieder, aber sie trotzdem in einem anderen Kontext. Also man hat dann diese Affenarme, findet man nochmal irgendwann, wo man hochklettern kann. Oder dass man sich die Zeit anhalten kann, ist halt mal in zwei unterschiedlichen Items. So, mal ist es die kleine PSVR-1-Brille, die sich der Astrobot dann aufsetzt, oder die PSVR-2-Brille. Und an anderer Stelle bei diesem wunderschönen Casino-Level, wo alles glitzert und glänzt, ist es dann ein anderes Item. Aber der Effekt ist trotzdem der gleiche. Aber sie recyceln ganz, ganz wenig Ideen und das finde ich wirklich irre.
Es ist echt so, dass immer dann, wenn ich dachte, okay, jetzt kommt ein Song, den du schon kennst, jetzt kommt eine Fähigkeit, die du schon kennst, ich laufe irgendwie ein paar Meter und auf einmal passiert was im Level, was komplett neu ist. Also dann hast du zwar eine Fähigkeit, die du schon vorher gelernt hast, wie Boxhandschuhe oder so, aber sie wird dann in einem ganz anderen Kontext eingestellt oder das Leveldesign ist einfach komplett neu. Also wirklich bis zum Schluss hat das Ding ständig eine neue Idee. Also ich glaube, das ist wirklich ein Credo von denen gewesen, dass sie gesagt haben, jeder Level muss irgendwas Neues bieten. Das ist unsere Design, das ist die Voraussetzung, sonst kommt das nicht ins Spiel. Und so fühlt sich das an. Also deswegen bevorzuge ich tatsächlich auch diese lineare Darstellungsweise, so wie die das hier gemacht haben mit den Stages, klassische Stages, wie man es aus alten 3D-Plattformen kennt und nicht so eine zusammenhängende Open World. Weil ich glaube, dass dieses Konzept mit den Ideen so auch ein bisschen besser funktionieren kann, weil du einfach auch Sachen machen kannst, die völlig losgelöst sind von der anderen Stage. Also die Galaxie, die haben ja auch nicht wirklich ein zusammenhängendes Thema. Also du kannst ja jetzt nicht sagen, dass diese eine Galaxie nur, weiß ich, Eisplaneten sind oder so, sondern es kann sein, dass du halt neben dem Eisplaneten dann direkt was komplett anderes hast. Das heißt aber halt auch, dass du, während du spielst, nie weißt, was jetzt nächstes passiert. Also und das gilt auch für die Bonus-Stages. Es gibt ja selbstverständlich diese Gastauftritte von den ganzen Heldinnen und einige werden so ein bisschen stärker in den Vordergrund gehoben, zum Beispiel der Kratos von God of War oder...
Das ist so geil, die Stage.
Ich will nicht alles spoilern. Am Ende habe ich, also ich habe fast geweint, weil da ein Spiel wieder kam, was ich so lange nicht mehr gesehen habe und was mir damals sehr geholfen hat, schlimme Bahnwege über den Weg, also das ständige Hin- und Herpendeln zu erleichtern. Aber ich sag jetzt mal, weil wahrscheinlich alle denken, dass es kommt. Natürlich kommt auch Uncharted drin vor. Und dann ist die Stage mit einer Pistole. Also du hast dann zum ersten Mal so eine richtige Schusswaffe. Das sind ja so kleine Kügelchen, kinderfreundlich alles. Und da wird das Ganze halt auch so durchgemixt und kombiniert mit Sachen, die du auch nicht unbedingt erwartest, weil manchmal dann vielleicht auch andere Elemente aus anderen Spielen in der Uncharted-Stage dann vorkommen, die dann, um das durcheinander zu mixen. Versteht, was ich meine. Ja. Also, man weiß halt nie so genau, wie passt das irgendwie zusammen. Also, in der Piraten-Stage hast du dann plötzlich einen Koloss drin, der dann aussieht wie bei Shadow of the Colossus. Und da werden einfach Sachen so geremixt, dass man nie so richtig weiß, was kommt als nächstes. Und das finde ich großartig.
Ja. Das ist eine Überraschungswundertüte sondergleichen, dieser Titel. Echt irre.
Auch die Biome, also wollte ich auch nochmal, hast du ja schon kurz angedeutet, also die Level haben auch wirklich alle immer so ein kleines Oberthema, das natürlich sehr klassisch auch ist. Du hast eine Eiswelt, aber dann ist sie halt hier mit Kratos-Welten, dann hast du wieder so kleine Referenzen drin und so. Und du hast auch das, was in den vorherigen, in den Demos immer so süß war, du hast halt so viele kleine Details, ja. Also, ja. Dann fängt es an zu regnen und dann hast du eine kleine Wundertüte, die sich aufmacht. Der kleine Astrobot steht da und da kommt auf einmal so ein kleines Regenschirmchen aus seinem Kopf rausgefahren. Ja, ja. Und dann grinst du dir schon einen Ast, weil es einfach so süß ist. Und dann merkst du aber auch noch die Regentropfen im DualSense-Controller. Ja, ja, so.
Der ist doch eh der Star. Also insgesamt bin ich die ganze Zeit wieder so, boah, diese ganze Innovation, oder die einzige und die größte Innovation der ganzen Konsolengeneration aktuell ist dieser DualSense-Controller. Weil er so gut in der Hand liegt und dieses HD-Rumble, nenne ich es immer einfach, obwohl das ja der Nintendo-Begriff ist für bei der Switch, ist so detailliert und gut. Man kann, je nachdem, wie viele Astrobots man schon gefangen hat, merkt man das, wenn man den dann schüttelt, dann sind die da ja auch drin. Dann diese analogen Trigger mit dem Feedback, die da drin sind, auch immer wieder anders in jeder Spielsituation, mal schwerer durchzudrücken, mal leichter, mal mit so einem Rattern, mal mit einem Knarzen. Und alles wird so gut umgesetzt. Es ist eine Erfahrung, die so halt noch nicht vorher da gewesen ist. Ja, das hat auch schon das Astros Playroom gemacht in großen Teilen, aber hier ist ist irgendwie noch mal runder, noch mal auch dedizierter für eine Funktion ausgedacht. Man merkt schon, hier ist ein bisschen mehr Arbeit noch reingeflossen.
Und es scheppert alles, oder? Ja. Also ich meine, der DualSense-Controller, der hält ja nicht eine Sekunde seine Schnauze. Also der macht ja nicht nur Gefühl in den Händen, sondern der plärrt ja auch dauernd vor sich hin. Also alles, was du zerschlägst, zerhaust, und das macht man ja sehr viel in diesem Spiel, also die Feinde zerspringen ja immer in ihre Einzelteile, wenn du draufhaust. Es ist kein Spiel, was du gemütlich mit Kopfhörern auf dem Sofa spielen kannst, wenn während dir, während dein Kind auf dem Arm schläft oder deine Partnerin auf dem Sofa ein Nickerchen macht.
Dann musst du den Controller halt ausmachen. Also man kann den Sound ausgeben, zum Glück, auf den Fernseher, was eigentlich über den Controller kommt. Aber
das ist schon ein Effekt, finde ich auch.
Vor allem, man kann ja wirklich jeden Untergrund spüren. Ne? Also je nachdem, wo du drüber läufst, ob du über Stein oder Schlamm läufst, das kannst du spüren. Und auch so diese Ideen, die mit dieser Haptik funktionieren. Richtig geil, finde ich. Da gibt es eine Mechanik, da musst du ertasten, was an der Wand ist. Da ist es so eine Wand voller, ich sag mal, leuchtender Steine. Runen so. Also es sieht so ein bisschen mystisch aus. Und eine davon kannst du reindrücken und den Weg dann quasi frei machen. Aber du musst halt erstmal herausfinden, welche davon das ist. Also läuft Astro dort mit der Hand entlang und streift dann so an dieser Wand entlang. Und das spürst du dann auch. Und dann machst du an einer Stelle, ruppelst dann so ein bisschen. Und das ist dann halt genau der Stein, den du reindrücken kannst. Und das ist so cool. Also das ist so eine Stelle. Das ist auch geil, dass das Spiel dich dann auch dann dazu bringt, die Geschwindigkeit auch rauszunehmen. Das finde ich auch total gut bei dem Pacing. Also es gibt diese Level, die super schnell sind. Das Casino-Level, das Manu zum Beispiel angesprochen hat, hat mich total an Sonic auch erinnert und das ist super schnell und da ist überall Effekte und es gibt so eine geile Szene, da muss man über eine Straße mit fliegenden Autos drüber, indem du die Zeit anhältst und das sieht aus wie in einem Cartoon, das ist super hohe Geschwindigkeit, die da drin ist. Und dann gibt es aber dann immer wieder zwischendurch mal so Stellen, wo das Spiel sagt, stopp. Wenn du stehen bleibst und jetzt genau hinhörst oder genau hinguckst, dann findest du auch den Bot und dann findest du auch ein kleines Geheimnis. Und das belohnt das Spiel halt auch. Also wenn du kannst das Speedrunnen und du kannst auch einfach so durch diesen Level so durch in den meisten Fällen, in vielen Fällen. Aber es gibt auch dann immer wieder so Stellen, wo du dann einfach stehen bleiben kannst. Und wenn man die Geduld hat, dann sieht man auch an den Animationen von Astro, dass da jetzt gerade was passiert. Also wenn du zum Beispiel hinhörst, du hörst die Hilfeschreie von den Bots, die du noch nicht gerettet hast. Mhm. Und wenn du mit Astro dann stehen bleibst, dann ruft er nach der anderen. Nach dem anderen Wort. Habt ihr das schon mal gesehen? Das ist dann so, und dann die ungefähre Richtung wird dann auch angezeigt. Also dann, je nachdem, wo Astro seinen Kopf dann hinbewegt, weißt du, okay, aus der Richtung müsste der Bot jetzt irgendwie kommen. Und das ist total geil. Also das Stehenbleiben lohnt sich bei diesem Spiel tatsächlich auch mal und sich die Umgebung anzugucken.
Ja, sowieso. Also gerade die Sachen, wenn man irgendwie bei einem Schwimmbad ist, das Schwimmen und die Unterwassersachen haben sie ja eh stark verbessert im Vergleich zu Playroom. Mit Wasser und mit Flüssigkeiten zu spielen, da habe ich den größten Spaß dran gehabt. Da bin ich immer länger noch mal drin geblieben und bin noch mal durch die Pfütze gerannt und noch mal irgendwo was lang gespratzt und noch mal geguckt, was passiert, wenn ich das hier aufsauge und dahin spritze und dann kommt da wieder eine Blume. Also das ist so detailverliebt und lädt so zum Rumspielen ein. Oder halt der klassische Pool auch. Einfach immer wieder hoch, Sprungbrett und dann wieder den Salto rein ins Wasser. Das lädt zum Verweilen ein, wie du sagst. Aber genau die Punkte, finde ich, sind es auch dann, wo ich mir so ein bisschen gewünscht hätte, ah, wenn das jetzt noch ein größerer Plaza wäre, noch eine größere Welt, fände ich das noch cooler für einen nächsten Teil vielleicht.
Ja, du sagst, jetzt haben sie ja das lineare Adventure, haben sie jetzt damit ja quasi befriedigt. Also ja. Von daher, der nächste Step wäre schon auch, glaube ich, so ein Schritt eher Richtung Mario Odyssey. Das glaube ich schon auch. Ja, weil nochmal das Gleiche müssen sie jetzt nicht nochmal machen.
Das würde sich auch anbieten mit Raumschiff und allem. Ne? Ich glaube, also das Universum würde das auf jeden Fall hergeben. Ich finde, was mich wirklich völlig umhaut, darüber müssen wir reden, ist diese Musik. Diese Musik ist so gut. Ich höre da Zweifel.
Nein, die Musik ist gut. Sag aber erstmal, was du sagen willst. Ja.
Ich überlege, ob ich diesen Moment. Also es gibt eine Stage, ich sag's jetzt einfach, vielleicht macht die Leute das auch eher neugierig. Es gibt eine Stage, da ist ein singender Baum dabei.
Ja.
Es ist so geil. Das fängt damit an, dass du am Anfang halt so einen Hügel hast, da ist einfach eine Wiese und da ist einfach eine Knospe, die noch nicht richtig gereift ist. Und dann siehst du da kleine Ameisen entlanglaufen, die versuchen, diese Knospe zu bewässern und es gelingt nicht so richtig. Aber du als Astro kannst dann einen riesen Brunnen öffnen und dann halt mit deinem Controller wie so ein Wasserwerfer dann halt Wasser drauf schießen. Und das bringt diesen Baum dazu, instant zu wachsen und er fängt dann einfach an zu singen. In so einer ganz tiefen, bassigen Stimme. Und freut sich einfach, dass er da ist, dass er existiert. Und alles singt in diesem Level. Alles schwingt, also alle Tiere, die dann mit drumherum sind, also zum Beispiel die ganzen Bienen, die dort rumspüren und so, die machen dann quasi so Summgeräusche mit dabei. Und das passt alles genau zum Takt der Musik. Und das ist mir in vielen Leveln aufgefallen, dass die Musik einfach immer passt. Und dass du immer dynamische Szenen irgendwie drin hast, wo die Musik dann sich auch entsprechend verändert. Also sogar in der Hub-Stage ist das so, wenn du dann zum Beispiel Ellie triffst, die hat dann eine Gitarre dabei, dann fängt die halt an zur Hintergrundmusik dann halt auch Gitarre zu spielen und das passt dann sogar einigermaßen, so wie sie halt Gitarre spielt. Und das ist halt, das finde ich großartig. Dieser Soundtrack ist das, was mich auch total motiviert hat. Also der hat halt oft manchmal so eine interessante Variation von Originalthemen. Also du hörst dann schon manchmal raus, dass dann zum Beispiel, das ist jetzt das Uncharted-Theme oder so.
Aber so auf so eine glückliche, lustige Art.
Ja, genau. Das ist immer positiv besetzt. Das Ganze, das erinnert mich auch total an diese gute Laune-Sache. Eigentlich immer so Sonic Adventure, genau. Erste Welt-Modus.
Genau.
Aber und während Sonic Adventure dann ja sehr abstürzt in so komischen Knuckles-Rap-Songs und auch mal düsteren Sachen, bleibt es hier halt permanent auf dieser guten Laune. Und sowas habe ich mir schon immer mal gewünscht. Das ist toll. Was ich ein bisschen vermisse, ist Melodien-Varianz. Also ja, es gibt diese Anspielung, aber im Endeffekt gibt es eigentlich so zwei Astrobot-Main-Themes, die permanent durchgenudelt werden durch alle Stages. Am Anfang war ich vollends begeistert, so wie du das jetzt auch beschrieben hast. Und das Sounddesign ist auch genial gemacht, weil halt alles so, also wie dynamisch mal was reinfadet, wenn man dran vorbeiläuft oder mal was auf einmal direkt zur Musik passt. Das ist genial. Nur die Melodie selber, da hätte ich mir ein paar mehr Themen gewünscht insgesamt. Das ist doch ein bisschen eintönig. Ist derselbe Composer, der auch schon die Vorgängersachen gemacht hat. Und ich glaube, jetzt nach dem VR-Abenteuer, nach Playroom und dem, jetzt habe ich es, ich will es nicht sagen, mir überhört, aber es ist jetzt halt doch schon sehr auffällig einseitig.
Stimme ich nicht zu.
Es ist nicht so ein Instant, ich weiß nicht, ob es jetzt unfairer Vergleich ist, aber so diese Mario-Melodien, die man halt im Kopf hat oder auch die Zelda-Melodien, das habe ich jetzt hier noch nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt dann noch irgendwann eintritt, dass ich mich irgendwann ertappe, dass ich in der Straßenbahn sitze und diese Melodien summe, weil sie sind nicht ganz so eingängig wie halt bei den.
Ja, aber du würdest halt auch immer nur dieses das ist das, was immer benutzt wird.
Ich finde, ich bin da, also ich liebe den Mario Odyssey Soundtrack zum Beispiel, den finde ich mega geil, auch Galaxies. Und ich bin froh, dass Astrobot genau das nicht macht. Was komplett anderes macht. Das ganze Ding, es ist nämlich, ich glaube, da kommt diese Sega oder der Dreamcast-Vibe auch her, den du am Anfang halt auch genannt hast, Micha. Das fühlt sich total nach Jet Set Radio oder sowas an. Mhm. Weil auch so ein paar Songs, also nicht so richtig hundertprozentig diese Musikrichtung, aber diese Fröhlichkeit und dieser Sommervibe und diese Unbeschwertheit, die das hat, gemischt mit so modernen Elementen. Also wenn der Baum anfängt zu rappen, Oder wenn du das Uncharted-Theme kommt und das wird dann so gemixt und gescratcht, so, das ist geil. Und man sitzt dann da und da muss ich wirklich total an Jet Set Radio und Dreamcast und sowas denken. Es bringt mich wirklich zurück in diese Zeit. Und ich finde gut, dass es nicht diese Orchestral. Der Orchestral
kommt manchmal. Es geht nicht um Orchestral. Nee. Es ging mir jetzt wirklich um die Melodieabfolge, die einfach immer nur benutzt wird. Und das machen sie schon perfekt. Das ist schon toll. Mhm. Es ist schon abwechslungsreich. Es ist aber halt immer die gleiche Melodie plus die jeweiligen Lizenzen, die sie manchmal zwischenspielen.
Aber es erfüllt seinen Zweck, nämlich diese gute Laune zu verströmen, die dieses Spiel von der ersten bis zur letzten Sekunde hat. Das ist wirklich fantastisch. Ich wollte noch ganz kurz anmerken, weil du jetzt Ellie und Gitarre und so gesagt hast, das haben sie auch ganz süß gemacht, diese Collectibles.
Ja.
Also man sammelt ja die Astrobots. Du siehst dann auch im Level immer, ist es ein normaler Standard-Astrobot? Oder dann ist dann so dieses PlayStation Button-Maps-Icon dran, also X, O und Dreieck und so Viereck. Das bedeutet dann, das ist quasi ein Charakter aus irgendeinem Spiel, sodass du die auch gezielt suchen kannst. Und wenn du die dann hast, dann landen die auf diesem Hub-Planeten, die steigen dann aus deinem Raumschiffchen aus und sind dann dort. Und dann kannst du die dort auch besuchen und kannst die angucken und die stehen dann alle in ihren so kleinen Themenwelten, was auch ganz süß gemacht ist, sodass du richtig so einen Sammeltrieb dann auch hast für dein kleines Diorama da auf diesem Planeten. Mhm. Und dann gibt's wie aus den Vorgängern auch diese Gacha-Automaten, wo du diese Coins dann ausgeben kannst. Und ich finde sowas ja eigentlich immer so ein bisschen albern, weil also virtuelle Gacha-Bälle kaufen mit virtuellen Coins, die ich in einem Spiel sammle, fand ich irgendwie ein bisschen albern. Dann hast du halt meistens irgendwie so ein kleines Büchlein, wo dann drin sind, welchen Stempel du hast oder so. Oder Item. Und das fand ich immer ein bisschen witzlos. Und jetzt hier finde ich es aber total süß gelöst, dass du diese Gacha-Bälle aufmachst und dann sind da zum Beispiel Ellies Gitarre drin. Ja? Mhm. Und dann gehst du hin zu ihr auf diesen Astrobot, der Ellie repräsentiert von The Last of Us. Und dann kannst du sie hauen, also quasi aktivieren, indem du einmal kurz dagegen schlägst. Und dann machen sie, jeder einzelne Astrobot macht dann eine eigene kleine Sequenz. Und wenn die aber ihr Item von dem Gacha-Automaten noch nicht haben, dann zucken die so mit den Schultern und fordern dich auf, ja, besorg mir erstmal mein Item. Und das ist so süß. Da kann man sich, glaube ich, auch, also wenn man die ganzen Spiele kennt und wenn man halt aus 30 Jahre PlayStation-Historie ganz viele Charaktere da trifft und sieht und auch wieder so in ihre kleinen augenzwinkernden typischen Gesten und so sieht, das finde ich, da macht es mir tatsächlich Spaß, diesen Gacha-Automat komplett zu lernen.
Ja, ist halt Gamification von diesem Journal oder wie man es nennen möchte, das viele Spiele haben, wo du dann irgendwie auch Artworks angucken kannst. Mhm. Das ist quasi immer hier dann mit einer Zusatzmechanik über diese Puzzleteile, die man zusätzlich noch sammeln kann, die muss man ja nicht sammeln, bekommt. Also es gibt nur die Bots und halt die Puzzleteile.
Ist eigentlich ein Collector von.
Es ist ein Collector von, ja. Also aber ich finde auch sehr charmant, dass erstens wirklich jeder Bot hat eine eigene Animation. Ja. Also das ganze Ding ist voller individueller Animation. Das Spiel belohnt jede Person, die sich Zeit nimmt, sich alles genau anzugucken. Jedes Tier, also jedes Bot-Tier, jedes Roboter-Tier und jedes Wesen, also ich sag mal, jedes, das ist vielleicht die bessere Beschreibung, jedes Wesen, das in diesem Spiel ist, hat eine eigene Animation. Man kann mit allen möglichen Sachen in den Leveln interagieren. Also da steht irgendwas rum, wahrscheinlich kannst du damit irgendwas machen. Zum Beispiel, da ist ein Liegestuhl. Natürlich kannst du mit Astro dann da drauf und dann in der Sonne dich brutzeln. Und da sind Fotospots, da kannst du hin und dann halt einen Screenshot machen. Total gut. Also das sind diese Pappwände? Wo so ein Loch für deinen Kopf drin ist.
Was man so aus so Freizeitparks und so kennt.
Fotowände, keine Ahnung, wie man die nennt. Auf jeden Fall.
Habt ihr da irgendwas für bekommen? Ich habe die immer freigeschaltet, mich hingestellt und dann hatte ich so gedacht, okay, soll ich jetzt selber einen Screenshot machen oder was passiert hier jetzt genau?
Macht irgendein Geräusch. Ich vermute mal, es gibt ein Achievement oder eine Trophy, heißt es ja, wenn man alle hat.
Okay, das kann gut sein. Aber da hätte ich mir irgendwie noch so einen Payoff gewünscht, der irgendwie direkter ist.
Das habe ich tatsächlich abgeschaltet, die Achievements, das weiß ich nicht. Ich habe aber einfach immer einen Screenshot gemacht, weil ich finde das schon geil. Da gibt's so eine Stage, die ist halt eher so Richtung Killzone orientiert mit so Satelliten im Weltraum und so. Und dann, wenn du dann an diesen Fotospots gehst, dann kommen plötzlich ganz viele UFOs im Hintergrund, die dann Kühe entführen. Großartig. Geil. Und solche Ideen, das ist richtig, richtig süß. Und ich finde geil, das klingt ja erstmal komisch, aber hear me out. Ich finde geil, dass sie nicht die Namen der Protagonistin oder der Figuren genannt haben, die da drin sind. Das hat Sony vielleicht wegen Lizenzsachen gemacht, aber für mich hat das diesen Effekt, ich sammle einen Bot ein Und dann rate ich immer so ein bisschen, wer ist denn das jetzt eigentlich? Und ich wusste es nicht immer. Also manche habe ich sofort erkannt. Also an so Nathan Drake und so, die erkennt man natürlich auch. Und das sind bekannte Figuren. Aber dann gibt es manchmal so andere Figuren, da muss man schon in sein Gedächtnis graben, wo die in
der PlayStation waren. Ja, und man hat ja auch nicht alle Spiele gespielt. So.
Genau.
Also, ja. Man weiß dann, ah, das ist doch das Viech aus dem, der könnte die Frisur aus dem japanischen Spiel haben oder so. Das ist schon witzig auch. Da manche sind dann aber auch so angedeutet. Also man findet dann eine Katze und dann steht da dran, löst gerne Rätsel in gruseligen Städten und so. Weißt du, also man weiß dann schon, welches Spiel gemeint war. Wenn nicht, ist aber trotzdem auch süß. So, man muss es auch nicht.
Insgesamt sind 150 von diesen VIP-Bots zu finden. Manu, wäre vielleicht gut, wenn du nochmal diese Funktion erklärst, die du mir ja auch erklärt hast, weil ich sie erst nicht gesehen habe, weil ich nicht nochmal reingegangen bin.
Ach, das in die mit Stages. Das mit den genau. Ja.
Wenn man bestimmte Bots sucht, also man, kann man an der Stelle auch über den Schwierigkeitsgrad reden. Also ich dachte am Anfang tatsächlich, oh, das ist ja viel zu einfach, das Spiel, durch die erste Welt so durchgelaufen, die meisten der großen Bots am Ende irgendwie beim First Try geschafft. Und dann merkt man aber, okay, man ist so typisch in so einem 3D-Plattformer. Es zieht dann dadurch an, dass man eben halt mehr Bots finden muss, weil dann eben sehr schnell die dritte, die vierte, die fünfte Welt erst freigeschaltet werden kann, wenn man wirklich einen Großteil der Bots aus dem Level mitnimmt. Und die sind dann tatsächlich schon sehr gut versteckt. Das Spiel ist nicht besonders schwer, würde ich sagen. Wenn man schon mal 3D-Plattformer gespielt hat, kommt man da super gut durch. Es gibt ja auch kein Lebenssystem. Und es gibt auch so Accessibility-Features. Also man kann natürlich sich einfach versuchen, alle Bots beim ersten Run zu finden. Ist dann gar nicht so einfach. Manchmal geht's auch nicht, weil bestimmte Bots eben vielleicht dann nicht mehr holbar sind, wenn man den Moment verpasst hat, wenn man irgendwo runterrutscht und so. Wenn du das zweite Mal in den Level reingehst, steht da so ein kleiner Automat, so ein kleines Kügelchen. Sieht aus wie so ein Gacha-Ball. Und wenn du den aufschlägst, dann ist da ein Vogelhäuschen. Und wenn du an dem Vogelhäuschen ziehst, dann musst du 200 Coins bezahlen. Das ist aber in dem Spiel nichts. Also du schaltest unfassbar viele Coins in diesem Spiel frei. Das kannst du dir also gut leisten. Dann hast du halt zwei Gacha-Bälle weniger im Hub-Planeten. Und dann kommt ein kleines Vögelchen. Und der Vogel ist so ähnlich wie das, was du vorhin beschrieben hast, Micha. Wenn du auf den guckst, dann sagt er dir, dann hat er wie so einen Sensor, sagt dir einen Näherungsalarm. Also das ist dann wie so ein Radarmelder sozusagen. Das heißt, wenn du in der Nähe bist, im Umkreis von einem Spezial-Item, das muss dann gar nicht unbedingt ein Bot sein, das kann dann auch ein Puzzleteil sein oder die sehr schwer versteckten, sehr hart zu kriegenden Wurmlöcher, die wirklich, wirklich knifflig sind, die dann nochmal was Besonderes freischalten. Aber gerade bei den Bots ist es sehr hilfreich, da siehst du, der Vogel zwitschert und du guckst dich dann halt um mit der 3D-Kamera und dann siehst du, ach, da oben in dem Baum rechts, da hängt irgendwie einer gefesselt und dann kannst du die nochmal gezielt suchen. Und das Gute, was ich daran auch finde, du hast dann, wenn du einen Bot einsammelst, zählt das. Du musst dann den Level nicht abschließen. Ja, du musst dann nicht jedes Mal die komplette Stage durchspielen, sondern du kannst einfach durchrushen. Du siehst ja anhand der Linearität, ich habe den vierten Bot übersehen. Und da, wo der dritte Bot war, da hängt dann so eine große Münze und das weißt du, dann weißt du ungefähr, nach dieser dritten großen Münze muss jetzt irgendwo noch einer versteckt sein. Und sobald du ihn dann hast, kannst du einfach aus dem Planeten raus, wieder zurück in die Hubwelt und so gezielt die restlichen Bots farmen. Finde ich, haben sie sehr, sehr gut gelöst, sehr zugänglich und Fand ich klasse.
Das hat mir die Appreciation also für das Level-Design nochmal tatsächlich erhöht. Weil ich habe schon ziemlich viele Bots direkt von Anfang an gefunden, aber es gab so manchmal so zwei, drei Stages, da war ich mit der Grundmechanik so ein bisschen gestresst oder überfordert. Also im Sinne von, ich war so beschäftigt damit, dass ich gar keine Zeit hatte, alle Bots zu suchen. Also es gab zum Beispiel das Casino-Level, sage ich jetzt nochmal als Beispiel. Das war so ein Ding, da war ich so, wow, hier passiert so viel. Ich habe gar nicht gesehen, wo diese ganzen Bots waren. Dann habe ich tatsächlich nur drei Stück beim ersten Durchlauf eingesammelt. Und dann aktivierst du diesen Vogel und dann merkst du erstmal, wie clever dieses Level-Design ist, weil du dann wirklich, also du musst dann einfach dich umdrehen, manchmal einfach. Und hinter dir gucken, was da ist. Also so Ecken, wirklich manchmal teilweise einfach sind es ja auch so Gewohnheiten. Du denkst irgendwie, ich laufe da jetzt ganz locker flockig durch, das ist ja einfach. Aber hättest du die Kamera bloß noch ein kleines bisschen weiter gedreht, wäre dir vielleicht da hinten diese kleine Plattform aufgefallen, die dann wiederum zu einem Bereich führt, der zum Beispiel hinter dem Wasserfall oder sowas ist oder hinter irgendeiner, in dem Fall Casino-Maschine oder so. Oder du musst halt deine Fähigkeit auf irgendeine kluge Art und Weise einsetzen, um nochmal dieses Geheimnis zu finden. Das finde ich schon sehr, sehr cool gemacht, aber auch nie so schwer, dass es so völlig bescheuert ist. Also es ist nie so, dass da an völlig unmöglichen Stellen, wo du dich nur quasi hinglitschen kannst, irgendwas versteckt ist, sondern es ist immer so, dass du quasi nur mit Raffinesse quasi diese Orte erreichst. Also wenn du deine Fähigkeiten klug einsetzt, kommst du eigentlich immer gut hin. Das finde ich eigentlich ganz gut.
Ich will das auch. Also ich will auch jeden blöden Bot finden. Ich werde dieses Spiel nicht weglegen, bevor ich nicht die 300 Bots...
Same.
Auch in der letzten Galaxie?
Ja, okay. Ich hole sie alle. Ich habe auch so Bock, die alle zu sammeln. Das Ding ist, es gibt ja trotzdem noch Challenge-Stages und die sind brutal.
Aber auch brutal kurz. Da war ich ein bisschen enttäuscht, weil sie sind eigentlich so geil und dann sind sie sofort wieder vorbei, wenn man sie geschafft hat.
Aber man muss sie halt immer wieder von vorne starten. Deswegen ist schon okay, dass sie nicht so lang sind.
Also die Idee ist, also man hat so eine Galaxiekarte, da kannst du mit deinem Joypad-Raumschiff durch die Gegend fliegen und manchmal schalten sich dann da halt so Geheimnisse frei. Und diese Challenge-Stages sind die PlayStation oder die Limbic-Symbole vielmehr. Leute sagen PlayStation, das sind aber eigentlich Limbic-Symbole und die sind...
Also die Face-Buttons.
Genau, also das, was ihr als Face-Button kennt, das war ein anderer Künstler, der die erfunden hat, aber PlayStation hat es übernommen. Egal. So, und diese Symbole, also Kreis, Quadrat, Dreieck, Viereck und so weiter, die werden dann halt auf dieser Karte verteilt und es sind dann, glaube ich, pro Galaxie 4 oder 5, ich glaube, es sind 4, ne? Und diese Challenge-Levels, die vergleiche ich ganz gerne, gehen eher Richtung Super Meat Boy. Also du musst da einen extremen Hindernisparcours überwinden und die werden teilweise richtig schwer. Am Ende wartet immer ein Bot, den du dann noch freischalten kannst. Das ist die Belohnung, also man kriegt dann auf jeden Fall noch einen. Aber ein paar dieser Level, da hilft eigentlich nur auswendig lernen.
Ja, das ist ja allgemein aber in dem Spiel auch so und das ist, glaube ich, eine gute Überleitung zu dem Lebenssystem. Das hat Manu ja auch schon gesagt. Es gibt hier nämlich nicht sowas wie bei einem Mario, dass man irgendwie erst klein ist, dann groß ist und wenn man getroffen wird, wird man klein, sondern wenn man getroffen wird, ist man dann auch insta-tot und kriegt den nächsten Checkpoint, der halt in den normalen Levels eigentlich nur 10 Sekunden vorher war meistens. Trotzdem fand ich es leicht ungelenk. Vor allen Dingen, weil ich es nach wie vor habe, der Astrobot hat halt nicht so besonders viel Reichweite. Und wenn ich dann so die Fäuste schwinge, es gibt schon 1-2 Gegner, die haben mich eigentlich regelmäßig dann immer wieder durch so eine blöde Sache oder durch einen Elektroschock bekommen, obwohl sie ja nicht schwer zu besiegen sind. Die meisten laufen noch ewig sekundenlang gegen einen gegen und es passiert gar nichts. Und doch gab es immer mal wieder Situationen, wo ich dann so auf einmal 5-mal unnötig gestorben bin, weil es so leicht Konzentrationsschwäche hatte. Und ich fand es so leicht nervig, dass ich gedacht hätte, vielleicht wäre es doch cooler gewesen, wenn man wenigstens 1-mal getroffen werden könnte, bevor man zum Checkpoint geschickt wird.
Ja, habe ich eigentlich immer nur über diesen blöden Stachelfeinden. Ich rege mich auf, weil ich dann immer denke, noch sind die Stacheln nicht draußen, noch sind die Stacheln.
Dann, wenn du zuhaust, aber doch.
Aber da gewöhnt man sich dann halt irgendwie, finde ich, schnell an, dass man mit dem Düsenjet dann die Feinde auch von oben erledigt, dass man einfach über sie drüber schwebt. Das ist so ein bisschen Handling. Aber ja, es ist ein bisschen nervig, aber die Checkpoints sind so nah, dass mich es im Spiel nicht so gestört hat. Da fand ich das beim Challenge-Modus eher ein bisschen frustig, aber auch okay, weil dann halt wirklich eine Challenge kommt. Und bei den Feinden haben sie es ja geändert, bei den Bossen. Bei den Bossen haben sie gemerkt, dass sie da keine Checkpoints zwischen den Stages dann machen, dass man wirklich die 3-4 Stages, so ein klassischer Bossfight, überleben muss, sondern da haben sie dann auf einmal ein Lebenssystem eingeführt, was ich nicht so ganz elegant finde, aber für die Spielbarkeit ist es natürlich schon gut. Da kommen dann 2 so Herzchen angeflogen und man kann dann bei den meisten großen Endbossen 3-mal getroffen werden.
Also, ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Interessant.
Doch, das sind halt
glaube ich sofort.
Es hat ja kein HUD, das ist ja eh cool am Spiel, dass da so gut wie gar keine HUD-Anblendungen sind. Und du hast dann hinter dir so, da schweben diese, sind das Herzen, Manu, ne?
Wirklich kleine so
ja, genau. Herzchen. Ja. Das sind so Hologrammherzen, da kannst du also quasi 3-mal getroffen werden und das geht. Lass uns gleich nochmal über die Bosskämpfe reden. Ich wollte nur mal sagen, ich fand die Gegner überhaupt nicht schwer. Ich muss auch dazu sagen, dass ich aber auch ziemlich abgehärtet bin durch die Sonic-Spiele. Die meisten Sonic-Spiele haben nämlich sehr schlechte Feind-Encounter und ich hasse Sonic-Spiele dafür. Und das hier ist eine Wohltat. Das Einzige, woran ich mich gewöhnen musste, ist, dass es nicht der Mario-Regel folgt. Also du kannst auf die allerwenigsten Gegner draufspringen und das dient normalerweise auch nicht dazu, die zu besiegen. Also es gibt manchmal so Schleimgegner, da bouncest du dann so weg. Die tun dir dann nicht unbedingt was und es gibt einige Gegner, die können dich dann schon so unboxen. Also die rempeln dich dann irgendwie an oder so. Das muss man auch lernen, welcher Gegner das macht. Ansonsten gilt draufhauen oder halt mit deinem Düsenantrieb, wenn du mit Astro springst und dann halt die Sprungtaste gedrückt hältst, dann kommt unten so ein bisschen wie bei Star Wars, das Bot-Ding. Dann fliegt dieses, dann kommen so kleine Düsenstrahle raus und die besiegen alles, was da drunter ist. Ansonsten brauchst du halt irgendwie eine Fähigkeit. Ich fand das eigentlich nie frustrierend. Ich finde es sogar eigentlich ganz cool, dass das Spiel dir auch nie sagt per Tutorial, wie du jetzt den Gegner besiegen musst, sondern es immer herausfinden sollst. Weil es gab dann zum Beispiel einen Gegnertyp, das ist im Prinzip eine Schraube.
Oh ja, ja,
ist cool. Mit so einem Flammenwerfer oder so. Und ich habe dann erstmal gerätselt, hä, wie besiege ich den denn? Man springt drauf, man prallt ab, man boxt den, man prallt ab und so. Und dann habe ich festgestellt, es gibt so eine Bewegung, wenn du die Schlagtaste gedrückt hältst, dann macht Astro so einen Wirbelangriff.
Genau.
Und mit diesem Wirbel kannst du die Mutter aus der Schraube rausdrehen und damit ist der Gegner besiegt. Und dann war ich so, wow. Und als ich das herausgefunden habe, habe ich mich zwischen zwei von diesen Bots gestellt und dann zwei gleichzeitig rausgedreht.
Ja, und ohne Witz, bei einem Nintendo-Spiel wäre da eine Büroklammer, da wäre ein Clippy gekommen und hätte dir das erklärt. Und jetzt halte die A-Taste gedrückt. Und jetzt probieren wir das nochmal.
Das ist aber lustig, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dieses Tutorial bekommen habe, weil es gibt ja auch in Astrobot diese Pop-Ups, wo dir die nächste Bewegung gezeigt wird. Und der Wirbelwind wird einem halt auch gezeigt, genauso wie die anderen Sachen, die man manchmal machen muss, wenn man die neue Ability bekommen hat oder so, die kommen ja auch als so kleines Pop-up und dann wird dir das Gamepad gezeigt und gezeigt, was genau du tun sollst.
Aber nur, wenn man nichts macht, tatsächlich. Ne? Es kommt nicht, wenn man halt sofort in die Aktion übergeht.
Doch, diese Pop-ups kommen schon, wenn man eine neue Fähigkeit hat.
Denke ist. Schon, ja.
Ja, echt?
Ich weiß nicht, ob man da den Gegner jetzt gesehen hat, aber es war nicht so aufdringlich. Wie
nee, auf keinen Spiel. Fall. Sowieso muss man aber sagen, finde ich, der Astrobot, so gelenkig er ist, er hat nicht ein Moveset wie einen Mario in Mario 64. Du kannst nicht dich ducken und dann so einen Backspin machen und dann noch einen Walljump und irgendwie rennen, eine Sprintmechanik und dann irgendwie ducken und noch einen besonders weiten Sprung machen. Und da ist es halt schon sehr viel zugänglicher und simpler.
Ja, ja, finde ich gut.
Mich nervt manchmal, dass man nicht rennen kann und dann merke ich, naja, eigentlich läuft er schnell genug.
Eigentlich läuft er schnell genug. Also ich finde, hier ist weniger mehr. Ich feiere das total. Also die Indie-Spiele der letzten Zeit, die ich auch im Plattformer-Genre gerne gespielt habe, die hatten auch ein limitiertes Moveset, auch nicht so kompliziert. Ich mag Mario, also es soll jetzt nicht so klingen, als würde ich Mario Odyssey doof finden. Ich finde Mario Odyssey großartig. Ich denke nur, nicht alles muss so kompliziert sein vom Movement. Und Astrobot ist sehr zugänglich und sehr einfach. Und ich war auch manchmal ein bisschen überrascht und dachte, okay, kann der nicht mehr? Braucht er auch gar nicht. Der Rest ist Level-Design. Und also die Basics hast du sehr schnell gelernt und der Rest hat wirklich das, was abgefragt wird in diesem Level-Design. Und das finde ich halt den richtigen Weg, dass man da nicht sagt, okay, jetzt hast du noch eine neue Fähigkeit und jetzt lernst du wieder was Neues. Ich finde, dann überfordert man Spielerinnen auch sehr, sehr schnell, sondern es ist eher so, dass du bis die ersten zwei Level lernst, so wie Astrobot sich bewegt, vielleicht sogar schon im ersten Level, weil es so simpel ist. Und der Rest ist wirklich, die Welt ist die Herausforderung, das, was im Level passiert. Und das finde ich genau den richtigen Ansatz.
Ein großer Ausgleich ist da ja auch, sind da halt diese 15 Abilities, Anzüge, wie man das jetzt auch immer nennen will. Ich habe es jetzt gerade hier nochmal offen, sind tatsächlich am Ende 50 Planeten und 15 Abilities. Das heißt, alle werden mindestens wahrscheinlich zweimal genutzt. Und es gibt ja auch durchaus Levels, wo gar keine Ability dann irgendwie gefunden wird.
Die Bosskämpfe, darüber müssen wir reden.
Ja.
Ich habe da einen Kritikpunkt, aber erstmal vorweg, was für geile Bosskämpfe.
Ja, allein die Animation, sich für alles auszudenken, das Design. Also ich kann ja mal als Beispiel, es gibt so einen Affen, Roboteraffen, der erst aufstampft und man muss dann dreimal hochspringen und dann mit so Boxhandschuhen ihm was entgegenwerfen, damit er sein Beinkonstrukt verliert, dann kann man daran hochklettern und ganz oben muss man ihm dann die Zähne rausschlagen. So ungefähr. Ja. Und
kennen wir halt auch schon aus dem 3D, glaube ich, aus dem VR-Modus.
Richtig, genau. Das war so ein bisschen recycelt, richtig. Und gleichzeitig ist es aber irre, wie schnell das vorbei ist und wie aufwendig dieser Gegner ist. Also das ist für viele andere, ist das Gegnerdesign und dann wird er mindestens viermal benutzt, wenn er schon mal gemacht ist und hier halt nicht.
Es ist, die Animationen sind auch so gut. Da gibt es auch so einen Kampf gegen einen Tintenfisch und das Gesicht, das der macht, wenn du dem da reinhaust, ist so gut. Es ist so lustig und viele andere, also das ist ein Traum, wie die animiert sind und wie das inszeniert ist und vor allen Dingen, wie clever dann auch die Mechaniken sind. Also du hast, meistens sind die Gegner da hast du dann immer eine Fähigkeit, die du vorher in der Stage auf dem Weg dahin noch einsammelst, Boxhandschuhe oder sowas oder irgendwie halt dieses Zeitreiseding und dann musst du das im Kampf dann effektiv einsetzen. Und das war immer so, dass es herausfordernd war, aber nie so frustig. Also ich hatte mich nie geärgert, weil ich immer, selbst wenn ich zwei, dreimal gestorben bin, weil ich irgendwas übersehen habe, ich dann dachte, okay, das probiere ich jetzt nochmal. Und dann ist es, das war eine gute Balance aus, da passiert irre viel und da ist eine Menge los und gleichzeitig konntest du das ganze Ding extrem gut lesen. Also man wusste halt immer ganz genau, generell das ganze Spiel ist sehr gut telegrafiert, ist sehr gut darin, eine Kommunikation mit dir aufzubauen und zu sagen, okay, das soll jetzt hier in diesem Spiel passieren, das ist deine Aufgabe, diese Dinge kannst du einsammeln, damit kannst du interagieren. Und das war bei den Bosskämpfen halt genauso, dass du halt immer ganz genau weißt, was da, was jetzt verwundbar ist, was jetzt als nächstes gemacht werden soll. Und das teilweise, du siehst diese Phase des Gegners zum ersten Mal stellenweise und weißt aber trotzdem sofort, okay, das muss jetzt eine Stelle sein, wo ich jetzt wahrscheinlich was kaputt schlage. Und also das Spiel, ohne dass da irgendwie Text eingeblendet wird, telegrafiert das alleine durch Animation. Und das fand ich mega irre.
Ja, ganz toll inszeniert vor allem auch. Also ohne, dass es langweilig wird. Es sind nicht einfach nur drei Stages, sondern die Welt drumherum verändert sich dann auch mal. Mal ist es in Bewegung, dann läuft man auf einer riesigen Schlange entlang, während alles um dich rum sich weiter bewegt und so. Also es ist wirklich toll, toll gemacht für eigentlich dann ja nur 30 bis 40 Sekunden Bossfight. Das ist schon greift aber trotzdem immer auch das Thema nochmal auf. Und ich finde, die haben auch so eine schöne Größe. So, ja, die sind nochmal, der ganze Level besteht dann aus dem Gegner. So, das finde ich so beeindruckend. Richtig, richtig geil fand ich auch den alten Bekannten, den wir da haben, wo der Level erst darin besteht, diesen riesigen weißen Big Brother-Roboter zu befreien. Mhm. Den haben wir, glaube ich, auch in VR gesehen. Da war er natürlich nochmal ein bisschen beeindruckender, weil er dann so ein riesiger Bot war und wir so ganz klein auf ihm rumgeturnt sind. Und auch hier gibt's wieder so eine Hommage. Und das sieht einfach so toll aus, auch mit diesem Geräusch auf diesem weißen, ich nenne es mal Apple-Roboter, rumzulaufen.
Auf dem Iron Giant.
Ja, das ist so toll. Ja. Da dann eben so eine ganze Stage draus zu bauen, das ist, ach.
Ich finde den
vor allem grafisch auch. Also wir haben noch gar nicht über die Grafik geredet. Ich muss jetzt mal hier wirklich betonen, nein, Anne, so gern ich dich auch mag, aber dieses Spiel würde nicht auf einem iPhone laufen. Wie du es im Brunch gesagt hast. Es würde schon funktionieren, natürlich auf modernen Chips, aber hier, die PlayStation 5 wird schon, spielt ihre Vorteile schon aus, was die Reflexion angeht und die Geschwindigkeit und so.
Ein sehr sauberer Look mit 60 genau. FPS, mit vielen, vielen Effekten. Und es ist ja so schön, und das unterstreicht auch diesen Technik-Demo-Charakter, den man immer kriegt. Es wird ja nicht gegeizt an irgendwelchen kleinen Dingern in dem Level zum Beispiel, das Micha gerade angesprochen hat mit dem singenden Baum, sind zum Beispiel Apfelbäume drin. Und wenn man dagegen haut, dann fallen halt erstmal ein paar Äpfel runter. Und diese paar sind aber auch schon ganz schön viele. Ich würde sagen, vielleicht 100. Und ganz am Ende ist dann auf einmal die ganze Stage nach dem Endgegner voll mit Äpfeln. Und es sind garantiert 5000 Äpfel. Also, und man kann durch alle so rumlaufen. Es ist halt wie so ein riesiges Bällebad aus Äpfeln. Ja.
Es gibt ein so ein Level in so einem Tempel, wo wirklich, also keine Ahnung, Hunderttausende von so kleinen Kristallen am Ende unterregnen, wo du wirklich denkst, holy shit, was muss denn das für eine Berechnung sein? Selbst wenn die alle nur irgendwie aus 20, 30 Polygonen bestehen, muss ja irre sein, was da gerade passiert. Und du läufst durch und du drehst dich und haust und die fliegen alle physikalisch korrekt berechnet weg. Und Licht spiegelt sich wahrscheinlich auch noch in diesen kleinen Kristallen. Also so ein richtige Angebestages.
Ja.
Wo man merkt, die Developer haben den Schieberegler komplett hochgedreht und haben gesagt, mal gucken, ob die PlayStation das aushält. Ja, sie hält's aus. Ja. It's over 9000.
Ich würde mir noch so ein Demo-Level wünschen, wo man nur das macht, was ich dann auch irgendwie meine Kinder spielen lassen könnte. Die haben nämlich voller Begeisterung zugesehen, finden Astro Bot auch total toll als Charakter. Es ist allerdings so, ich habe mit denen halt auch die aktuellen Marios und so gespielt, während sie da die ganze Zeit zugucken können, kriegen sie bei Astro Bot, bei den Endgegnern und zwischendurch immer mal wieder Angst, also weil sie halt noch keine 6 Jahre alt sind zum Beispiel. Und deswegen funktioniert es nicht auf die gleiche Art. Also mit Kindern ist schon noch mal ein Unterschied zu Mario, jetzt Astro Bot, so leicht erwachsener. Aber was ich halt super geil fände, wäre, wenn man einfach so einen Spielplatz hätte, wo sie dann in dieses Apfelbällebad gehen und von da dann irgendwie ins Wasser springen können und dann einfach nur da rumschwimmen können, weil das könnten sie schon machen und würden sie total gerne. Aber das gibt es so in der Form leider in dem Spiel. Aber da gibt es nicht wirklich dieses Bällebad zum Beispiel.
Also ich finde technisch ist das Ding voll der Flex irgendwie.
Absolut.
Also auch die Flüssigkeit, die du angesprochen hast, Michi, das ist ja nur geil, wie die das gemacht haben. Flüssigkeitssimulation in Echtzeit ist irre schwer. Und sie gehen hier bei Astro Bot schon so den Weg, dass es nicht super realistisch aussieht, sondern es sieht schon aus wie Comicwasser. Aber es ist halt flüssig und du kannst mit allem interagieren. Und das ist so ein Ding. Also ich sehe jetzt schon John Nilleman von Digital Foundry da sitzen und schwärmen über dieses Spiel. Der macht bestimmt ein 2 Stunden Video über dieses Spiel, weil er jedes einzelne Detail daraus sieht. Und das kann ich verstehen. Also in diesem Fall bin ich dann wirklich so, saß ich auch hier und dachte, Alter, das ist technisch schon richtig gut. Wenn du da so eine Wasserrutsche runterrutschst und dann, wenn einfach so, einfach nur so ein paar 1000 Bälle mitgeschickt, diese Wasserrutsche entlang. Und alles interagiert physikalisch korrekt und alles ist irgendwie dann auch noch mit Lichtberechnung. Und ich habe keine Ahnung, ob da Raytracing drin ist. Das sieht aber so aus, als würde da teilweise auch wirklich korrekt spiegelt berechnet werden. Und es geht nicht einmal in die Knie. Also das ganze Ding läuft ja die ganze Zeit flüssig mit 60 Frames, glaube ich.
Ja.
Und also ich habe nicht einen Frame-Drop in diesem Spiel gehabt.
Vor allen Dingen auch keine Auflösung, die runterdreht oder so.
Nee.
Man muss aber vielleicht dazu sagen, wenn ihr jetzt Playroom schon gespielt habt, ich finde jetzt auch nicht, dass es irgendwie weltbewegend besser aussieht als das 4 Jahre ältere Playroom.
Nö, aber es ist ja auch die gleiche Konsole.
Ja, ja, aber auch, also ein God of War 2 sieht schon besser aus als ein God of War. Ja,
ist natürlich ganz anderes Look. Nee, aber ich finde, der Vergleich, den man machen muss, ist Ratchet & Clank, finde ich.
Das sieht auch nicht so gut aus wie Ratchet & Clank, würde ich sagen.
Das finde ich nämlich auch. Es hat halt diesen klinischen Look, dadurch sieht es super gut aus, aber es ist jetzt nicht so weit weg, finde ich, von einem Nintendo-Spiel. Was die Optik und die Ästhetik und so angeht, weil es halt dieses knuffige Look hat. Auch bei Mario Galaxy oder so waren wir doch total baff, wie die Haare aussehen und so. Das ist hier nochmal einen Ticken besser, aber es gibt schon PlayStation 5-Spiele, die noch mehr Flex haben. Also hier flexen sie halt mit den Partikeln und mit der Menge an Objekten.
Ja.
Aber ich finde schon auch Ratchet & Clank war nochmal mehr ein Flex, was auch diese Dimensionstore zum Beispiel anbietet. Da kam ja diese SSD richtig zum Vorschein. So, ja, dass du quasi so einen Riss aufmachst und du bist sofort in der anderen Stage drin. Hier hast du ja richtig visuelle Ladescreens zwischen den Planeten. Das ist schon nochmal.
Die Ladezeit ist gar nicht mal ultra kurz.
Ja. Ich muss aber sagen, Ratchet & Clank macht aber auch mehr Kompromisse, ne? Das muss man auch dazu sagen. Ratchet & Clank sieht besser aus und ich denke, ist auch technisch beeindruckender, aber wenn es dann zum Beispiel auch in diese Open-World-Bereiche und so reingeht, merkst du schon, dass da viel skaliert werden muss. Und dann sieht es auch nicht mehr so gut aus.
Da geht die Auflösung auf jeden Fall runter, da schwankt sie, das stimmt.
Also bei Astrobot ist alles stabil, also es bleibt alles auf demselben Niveau. Also ich habe es auch im 4K, HDR, 60 Frames, blablub gespielt. Wahrscheinlich kann man ich weiß nicht, ob es Unterstützung für andere Modi hat, ich habe keinen besseren Fernseher, aber
es läuft nicht mit 120 Hertz, wenn du das wissen willst.
Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, aber das ist auf jeden Fall immer, es ist super sauber. Und Ratchet & Clank hat so diese Eröffnungsstages, also gerade die ersten 2, 3 Kapitel sehen super geil aus, super viele Details, sieht extrem gut aus, aber da wird auch sehr viel mehr an LODs geschraubt, also man sieht halt deutlich, wie Details in der Entfernung runtergehen, Raytracing nicht komplett drin und all solche Sachen, also es macht mehr Kompromisse.
Gut, in Astrobot verschwinden halt komplette Level hinter dir, wenn du sie teilweise gemacht hast.
Das stimmt.
Ist natürlich auch dann einfacher, denn wieder vorne was Neues zu
haben. Ich glaube.
Aber also es soll ja jetzt auch kein. Beide Spiele sehen absolut sensationell gut aus. Aber ja, so als Einordnung finde ich es schon wichtig zu sagen: A, es sieht eigentlich nicht besser aus als das 4 Jahre alte Vorgängerspiel. Das war bei alten Konsolengenerationen ja durchaus mal anders. Also das sollte man nicht erwarten. Und es ist vielleicht auch nicht das aller schönste Spiel auf der Konsole. Es gibt diesen einen Effekt, und zwar die Ballons. Die haben bei mir wieder diesen. Oh geil, das ist jetzt aber doch schon Fotorealismus, oder? Wenn ich auf diesen Ballon drauf bin und wie diese Ballonoberfläche ist und wie dann die Luft so runtergedrückt wird, da war ich immer ganz, ganz scharf drauf. Also hatte ich zuletzt bei God of War mit dem Schnee und hier habe ich es jetzt mit den Ballons, wenn man auf die rauf geht.
Ich glaube, die einzige Kritik, die ich an diesem Spiel so habe, ist, dass wenn man die alten Spiele schon kennt, ein paar Sachen sich dann doch sehr vertraut anfühlen. Und ich glaube, das ist die. Und ich glaube, da bin ich auch so ein bisschen. Ich glaube, das ist die einzige Kritik, die ich anbieten würde. Weil für sich gesehen, wenn Astrobot jetzt so rauskommen würde und da ist jetzt vorher gab es nie ein anderes, jetzt nie ein anderes Spiel dazu gegeben, dann wäre das die Sensation. Dann würde das total. Und es ist jetzt immer noch eine Sensation. Ich liebe dieses Spiel. Aber man muss halt dazu sagen, wenn man vorher schon das VR-Spiel gespielt hat und dann halt die
PlayStation
3 und Playroom, dann fühlt sich das eher so an wie so eine Director's Cut Extended Edition davon. So ein bisschen wie so ein Best-of aus beiden. Und mit vielen neuen Sachen, mit vielen neuen Ideen, mit besserer Technik und allem. Also es ist schon deutlich runder und es fühlt sich schon nach einem kompletten runden Spiel an. Aber man muss schon auch sagen, okay, einige Elemente kennst du halt schon aus den Spielen davor.
Genau, aber deswegen machen sie nicht weniger Spaß. Also ich bin voll hin und weg, auch wenn Sachen bekannt sind. So einen kleinen Wiedersehen-Effekt finde ich jetzt, haben wir bei vielen anderen Serien ja auch. Und das tut dem Spiel aber keinen großen Abbruch. Also wir reden hier davon, ist es jetzt eine 9 von 10 oder eine 10 von 10, würde ich sagen.
Es ist so ein bisschen wie mit Mario. Also das ist derselbe Vorwurf, den man auch Super Mario machen kann. Und ich finde da kennst du ja auch die Goombas und die ganzen Gegnertypen, die dann halt in kleinen Varianten vorkommen und so. Und trotzdem war Odyssey ein fettes Game. Und hatte dann trotzdem immer noch seine neuen Elemente, auch so ein paar Sachen, die ungewöhnlich waren, wie die New York Stage oder so etwas, was dann neu ausprobiert wird. Aber du, mit dieser Erwartung würde ich jetzt auch an dieses neue Spiel drangehen. Es ist wie so eine Fortsetzung, wo bekannte Elemente halt mitgenommen werden. Also so wie wenn du größere andere Plattformer reinspielst, dann weißt du, okay, dieser Gegnertyp kommt vor und dieser, vielleicht kommt auch diese Stage drin vor, also das Thema kommt wieder, so wie bei Super Mario immer, natürlich immer die Dungeon-Stages mit dabei sind und die Castle-Stages und Bowser drumherum. Das gehört irgendwie
bei den 2D-Teilen meinst du jetzt?
Bei den 2D-Teilen, genau.
Genau. Bei 3D finde ich, gilt das Argument so nicht oder zieht so nicht.
Stimmt.
Da, ne? Die sind deutlich unterschiedlicher. Klar, Galaxy 1 zu Galaxy 2, das war dann sehr, sehr vertraut, aber der Sprung dann zu Odyssey ist schon wieder ganz anders.
Ich würde so formulieren, es ist kein System-Seller. Also wenn man eine PlayStation hat, finde ich, ist es ein Must-Play. Aber wenn man jetzt Pflichtkauf, wenn man 3D-Plattformer mag, aber es ist jetzt nicht so revolutionär, dass man deswegen sich zum Beispiel jetzt eine neue Konsole kauft, wie ich sagen würde, dass Mario Galaxy war. Ja, oder so. Ja, also ich würde sagen, wenn man keine Switch hat und man hat Mario Galaxy und hat da Bock drauf, dann lohnt sich das. Und das würde ich jetzt bei Astro Bot nicht unbedingt sagen.
Odyssey meinst du jetzt. Aber ja.
Aber Galaxy fand ich auch so.
Ja, was ist für mich aber tatsächlich auf eine höhere Stufe legt. Also es kann sein, dass es vom Gameplay nicht so innovativ ist, trotz der vielen Ideen, dass es da nicht ganz hinkommt. Aber was es für mich so gut macht, ist der Vibe. Es gibt diese Sticker, die manche Leute auf ihren Laptops haben, ne? This Machine Kills Fascists, kennt ihr. Mhm. Astro Bot kriegt den Sticker This Machine Kills Cynics. Diese Maschine tötet Zyniker. Ich glaube, niemand kann dieses Spiel spielen. Die härtesten Zyniker, die angriest Gamer, die spielen das und sind danach friedlich.
Ja, glaube ich schon.
Ja, doch, da ist auf jeden Fall was dran. Ich würde trotzdem, weil wir das gerade so schön mit Wertung machen, ich würde eine 8 von 10 geben, weil es gerade im Vergleich zu einem Odyssey eine gewisse Eindimensionalität hat, was nichts schmälern soll, was hier an Präsentation, an Technikgewimmer, an flotter Steuerung, an auch tollen, abwechslungsreichen Ideen geboten wird. Es ist in unter 20 Stunden locker auch vorbei, sollte man auch dazu sagen. Der Umfang ist trotzdem so viel größer und ich habe halt das Gefühl, ich habe mit dem Playroom bestimmt 12 Stunden gespielt. Weswegen es mich wundert, das Spiel sollte ja 3 bis 4 Mal so groß sein. Und es ist auch größer, aber es ist halt nicht, finde ich, 3 bis 4 Mal so groß, obwohl es 3 mal bis 4 so viel Stages hat. Vielleicht sind die Playroom-Stages länger gewesen, das könnte sein. Aber ich kann es mir noch nicht so richtig erklären, warum ich das Gefühl habe. Aber es ist kein ewig langes Spiel, das Astro Bot, das neue. Aber man kann, also ich habe es jetzt nicht so richtig alles gefunden. Wenn man alles findet, ist man wahrscheinlich 40 Stunden zugange.
Denke ich auch, ja.
Ich sag's mal so, also seit Odyssey gab es keinen besseren Plattformer. Ich bin jetzt gerade im Hart Überlegen. Also
3D-Plattformer.
Ich fand jetzt dieses Jahr Penny's Brick Big Breakaway fand ich hammergeil. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Und Hellpie fand ich gut. Aber wenn es jetzt wirklich um Polish geht, also.
Ja, aber da würde ich Ratchet & Clank immer noch.
Also, ja, und dann hat Ratchet & Clank. Ja. Ratchet & Clank ist für mich aber auch eher ein Ballerspiel, muss ich ehrlich sagen.
Nee, das stimmt natürlich, ja.
Also gerade das Aktuelle ist noch sehr viel mehr Ballern als davor. Also ich fand das Plattformern, das ist mir jetzt bei Akimbot aufgefallen, dass ich jetzt auch parallel gespielt habe. Akimbot ist schon mehr Plattforming mit drin gewesen und da habe ich mich dran erinnert und gedacht, oh, das aktuelle Ratchet & Clank ist eigentlich schon eher ein Third-Person-Shooter mit sehr wenig Plattforming-Sequenzen mit drin und da finde ich, hebt sich Astro Bot schon von ab. Auf jeden Fall, also egal wo, wie, was, es ist auf jeden Fall, spielt oben in der oberen Liga mit.
Ja.
Also ich glaube schon, dass sie bei Nintendo jetzt eine Sitzung machen und sagen, Freunde, was können wir von Astro Bot lernen? Und ja, sich da also vielleicht ein paar Sachen abgucken.
Das Crash Bandicoot 4 kann definitiv nicht mithalten, obwohl es auch sehr gut ist, dass Super Mario 3D World kam in der Zwischenzeit raus. Das finde ich auch nicht so mithalten, genau.
Wie heißt das? Welches? Was?
Wonders, Entschuldigung.
Wonder ist halt ein 2D-Plattformer, das ist dann wieder, finde ich, schon eine ganz andere Geschichte.
Wonder fand
ich
nicht so gut, ehrlich gesagt.
Hab ich nicht so gecatcht. Kreativität ja, aber nicht als 2D-Plattformer.
Also, ich halt Odyssey und Galaxies bei Mario extrem hoch. Die liebe ich, auch wegen der Musik. Musik ist für mich extrem wichtig und ich habe mir von beiden die Soundtrack-CDs gekauft. So sehr mag ich die Musik. Und ich finde Mario als Charakter sogar scheiße. Also ich finde den Charakter ganz furchtbar.
Jetzt stell dir mal vor, der würde so genutzt werden wie Astro Bot. Dann hätten alle Gegner den Schnauzbart.
Ja, also Astro Bot ist mir halt deutlich sympathischer. Aber das hat jetzt was ganz Persönliches. Also davon abgesehen sind die Spiele trotzdem super. Aber ich finde die 2D-Marios, fand ich eher enttäuschend in letzter Zeit. Also Wonder wurde ja so hochgelobt. Dann habe ich das dann selber gespielt und war so, ja, Das ist witzig, aber es haut mich nicht um.
Eine Sache noch, die ich sagen wollte. Habt ihr auch das Gefühl gehabt, bei diesen, wenn man dann so eine Stage abgeschlossen hat, dann kommt ja dieses Teil, was man für die PlayStation hat. Und dann muss man die ja so gimmickmäßig, keine Ahnung, die CPU muss man dann
auch
so.
Ja, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Doch, habe ich schon erklärt.
Also ja, ja, ja. Aber dann wollte ich. Aber dann wollte ich noch sagen, da habe ich gedacht, das sind doch Übrigbleibsel von der PSVR 2-Version, die wahrscheinlich geplant war, oder? Das fühlt sich so an, als waren die für 3D gemacht. Und dann haben sie wahrscheinlich irgendwann beschlossen, hey, komm, wir machen ein großes Astrobot-Spiel und nicht eine PSVR 2-Version, weil das war eigentlich immer das, was ich erwartet hatte, dass bei der PSVR 2 auch wieder Astrobot ein paar Level kriegt. Und das fühlt sich so danach an, dass sie einfach gesagt haben, ja, die canceln wir, die Version, hat nicht genug verkauft, dann packen wir die da rein. Weil man macht ja eigentlich so Dinge mit so virtuellen Armen.
Ja. Das hat glaube ich, auch Team Asobi gedacht. Ich glaube auch, dass das ursprünglich, was wir hier sehen, ist Astrobot Rescue Mission 2, aber halt dann als 2D-Spiel am Ende so umgesetzt. In der idealen Welt muss man auch sagen, die große Bühne wäre ja PlayStation VR 2. Allerdings ist das halt nicht die Realität, in der wir leben. Die Leute spielen halt an ihren Fernsehern und nicht in VR. Und deswegen ist das die Version, die wir
kriegen. Also das wäre meine größte Kritik, wäre, dass es nicht wenigstens einen optionalen PSVR 2-Modus gibt, wo ich einfach das Spiel so angucken kann von schräg oben.
Das wäre so toll. So fantastisch. Ja. Aber der Humor ist so spot on bei diesen Zusammenbauszenen. Das ist total geil. Also diese CPU oder die Computerkomponenten von deiner PlayStation, die werden halt auf humorvolle Art und Weise repariert. Richtig geil finde ich zum Beispiel das Kühlungssystem. Da musst du das erstmal freischütteln, weil da ganz viel Efeu und Schutt irgendwie drin ist. Also rüttelst du die ganze Zeit an deinem Pad. Und wenn du das geschafft hast, dann machst du den alten Lüfter raus und drehst einen neuen rein. Aber bevor du das tust, öffnest du eine Dose mit Kühlwasser und kippst dann einfach wirklich eine Flüssigkeit rein und kannst diese Dose auch zerdrücken und dann taucht im Hintergrund so ein Basketballkorb auf und kannst dann die Dose da so reinwerfen. Und wenn du triffst, dann macht die Hand auch so ein Winning-Move irgendwie so mit der Faust.
Das ist 100 pro PSVR 2
gewesen. Es ist so geil. Es ist so, also die Szenen sind richtig lustig. Das sind halt wirklich, die haben mich auch total überrascht, weil das hat man ja vorher gar nicht gezeigt und die sehen super charmant aus. Ich bin sowieso von dieser Hub-World ziemlich angetan, muss ich sagen. Also da alleine rumzulaufen, mir anzuschauen, was diese ganzen Bots machen, das fühlt sich wie eine sehr gute Belohnung an. Ich bin froh, dass jemand dieses Chaos Garden-Konzept mal genommen und so richtig ausgebaut hat. Das gab es in Ansätzen auch schon im Balance Wonder World. Nicht so ganz gut, aber die Idee war da. Und das jetzt aber mal mit diesen Astros zu sehen, fand ich jetzt deutlich charmanter und viel, viel cooler.
Das hat so ein bisschen Pikmin-Vibes auch an der Stelle, gell? Dass man also, die dann so.
Das hat meine Tochter direkt gesagt. Das ist ja wie in Pikmin, wenn man dann so und so viele von den Astrobots zusammen hat und die dann herbeiruft, weil man eine Sache irgendwie machen muss, um eine Brücke zu bauen oder so. Das ist ja wie in Pikmin. Und
so. Ja, ey, so ein Astrobot-Pikmin könnte original funktionieren, oder?
Alles könnte damit funktionieren. Du kannst auch ein Animal Crossing damit machen. Guck dir an, wie viele Sachen in dem Gacha-Automaten sind. Mhm. Das sind alles Items, die auch in einem Animal Crossing-like mit Astrobot-Charakteren funktionieren. Ja,
sag ich doch, Krise jetzt mal Nintendo. Shit, was machen wir jetzt?
Naja, solange Sony nur alles nachmacht.
Ja. Jetzt sind wir erstmal gespannt, wie technisch die Switch 2 wird, ob sie dann technisch mit Astrobot mithalten können bei der nächsten.
Ich finde dieses Spiel so erfrischend auch, weil Sony hat jetzt eine lange Zeit lang sehr düstere Spiele rausgebracht. Also die, wenn man sich deren Portfolio anguckt, das ist halt eher so sowas wie The Last of Us oder Ronin, Rise of the Ronin, Stellar Blade und so. Spiele für Erwachsene. Die alle cool sind, aber das ist halt eben so, deren Portfolio ist halt eigentlich eher etwas, was eine ältere Zielgruppe anspricht. Und ich finde es geil, dass die sagen, hey, wir packen die Kohle jetzt mal in einen kinderfreundlichen Familientitel. Der, muss ich dem Michi auch recht geben, ein kleines bisschen zu brutal ist von seinem Cartoon-Humor, um es wirklich jetzt unter 6
Jahren zu geben. Also man prügelt halt zu oft und macht blaue Flecken und so, ja.
Ja, vor allen Dingen, es gibt ja auch so ein paar Moves, da muss man sich absichtlich von Gegnern aufsaugen lassen als Kugel und dann wächst du, musst du dich in deine normale Form zurückverwandeln und dann platzen die Gegner so. Ja. Und das, also ich habe sehr gelacht und ich fand es sehr gut, aber ich dachte dann aber auch so ein bisschen, okay, für ganz, ganz Junge ist es vielleicht doch ein bisschen zu grafisch. Also Altersempfehlung, 6 aufwärts, würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Aber ich finde es total erfrischend, dass jetzt zu der besten Zeit, Spiele zu releasen, vor dem Weihnachtsgeschäft einfach ein großer Publisher kommt und sagt, hier ist unser fröhliches, gute Laune-Spiel ohne Drama. Ja, das tut das einfach total gut.
Finde ich auch super schön. Ich habe mich ein bisschen aber gefragt, was ist denn die ideale Zielgruppe? Und die ideale Zielgruppe sehe ich fast schon so eher so ein bisschen bei uns, so bei über Ü30. Die finden es dann schon wieder cool, Astrobot. Ich kann mir, und dann halt natürlich irgendwie 8 bis 13. Und dann kommt aber so eine Schwelle, ich finde so für 14-Jährige bis 22-Jährige, da könnte es schon leicht zu kindlich sein, dass es dann auch schon wieder zu uncool ist. Und das ist ja eigentlich klassischerweise die größte Videospiel-Zielgruppe. Von daher bin ich mal gespannt, wie es am Ende alles, ob es jetzt so viel besser läuft, nur weil es jetzt nicht mehr VR ist.
Ich glaube schon.
Oder mitgebundelt ist. Also ich hoffe und wünsche Team Asobi, dass sie damit auch einen finanziellen Erfolg haben. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es am Ende so funktioniert, wie Sony das gerne hätte.
Na, wird besser laufen als Concorde, oder?
Das ist nicht schwer.
Burn.
Nee, im Ernst, also die Vorbestellung auf Amazon ging gerade ab, habe ich gehört. Also die,
der Controller war auch sofort ausverkauft, dieser Special Controller.
Genau, also ich glaube schon.
Wenn sie auch nur 100 machen?
Ich glaube, dass es schon beliebt ist. Aber ich weiß nicht, ob das auf der Skala von einem Riesen-Publisher, was das heißt. Also werden wir dann
sehen.
Also
so Spider-Man-Verkäufe würde ich auf keinen Fall erwarten.
Nee. Aber das ist ja bei der Marke auch klar, oder?
Also du hast ja auch andere Entwicklungskosten bei so einem Spiel als jetzt bei so einem Spider-Man.
Ja.
Gut, schön, wir werden es erleben. Auf jeden Fall tolles Ding. Super Must-Play, finde ich auch. Und ich habe sehr viel Spaß. Und ich werde, wie gesagt, nicht aufhören, bevor ich nicht alle 300 Bots plus X habe. Ich will alles in diesem Spiel.
Ja,
ich
bin aber
ja selten einer, der alles haben will. Aber bei die will ich nicht alles haben.
Die Challenge-Stages, Alter, die sind schon, also da muss ich öfter mal von der Konsole wegtreten, Pause nehmen, weil die sind wirklich so schwer. Aber ich bin genau wie du, Manu. Also das ist das eins der wenigen Titel, wo ich wirklich Platin will. Also weil das so viel Spaß macht, die Bots zu sammeln und so. Ich hatte bisher eigentlich nur dieses Jahr, ich glaube, bei Stellar Blade Platin. Das war das Einzige. Und ansonsten reizt mich das bei vielen Spielen nicht so sehr, dieses Sammeln. Aber hier, irgendwie haben die Bots was. Also irgendwie haben die dieses Etwas, was da drin ist. Und
ist auch befriedigend einfach, das zu sammeln. Und dann landen sie in deinem Controller-Fächlein und dann kann man sie auch nochmal durchschütteln und so. Das ist einfach so schön verspielt alles. Ja.
Man weiß auch vor allen Dingen jetzt schon, dass man sie alle finden kann. Das, finde ich, macht es für mich auch sehr interessant. Wenn es jetzt so wäre, dass es wirklich Versteckte gibt, die man richtig krass selber suchen muss, da hätte ich, glaube ich, keinen Bock drauf. Aber da man ja weiß, man hat diese Hilfe mit dem Vögelchen oder kann sich die zusätzlichen Astrobots halt in diesen Special Stages holen, die übrigens nicht so schwer sind wie die von Super Mario Sunshine, angemerkt. Das ist nochmal eine Nummer mehr Hardcore 3D-Plattformer. Ich glaube, ich werde nicht alle sammeln, aber es ist auf jeden Fall leicht erreichbar. Es ist immer in Sicht, immer das nächste Ziel.
Ich denke, dieses Spiel wird in sehr vielen Jahreslisten, Endjahreslisten auftauchen. Ja. Also, absolut. Es gibt so ein paar YouTuber zum Beispiel, Nitro Red fällt mir hier ein, der spezialisiert sich nur auf 3D-Plattformer, ein paar kennen ihn bestimmt. Bei dem wird das garantiert in der Liste auftauchen, auch bei ganz vielen anderen Leuten. Weil es eben diesen fröhlichen Vibe hat. Ich glaube, dass viele Leute das gerade auch so ein bisschen craven. Also ich glaube, die Lust auf ein bisschen mehr Game, also ein bisschen mehr spielerische Leichtigkeit, wie soll man das sagen? Also so eine Leichtfüßigkeit. Genau so, ja. So eine Leichtfüßigkeit. Leichtfüßigkeit ist, glaube ich, ein schönes Wort, das Astrobot beschreibt.
Eskapismus. Das Spiel ist Eskapismus pur.
Eskapismus pur, Leichtfüßigkeit, so dieses Astrobot völlig sorgenfrei.
Und es nervt halt nie, ne? Wenn du jetzt Mario 64 anmachst, dann kommen erstmal die Textboxen und der olle Lakitu kommt langsam um das Ding. Da bist du ja im Vergleich ist Astrobot halt super flott. Es geht immer direkt weiter. Du hast das nächste, was du machen willst, springst direkt wieder los. Steuerung sofort direkt.
Es gibt null Story einfach, bis auf dieses reparierte Schiff, los geht's. Genau.
Erklärt sich halt
keine Lage. Ja, aber auch Meta. So schön, also es ist einfach nichts drumherum an Astro, weil alle Astro mögen. Also das meine ich halt eben halt auch, dass Zyniker keine Chance haben, weil bei jedem
Apropos Zynismus, ich fände es aber geil zynisch, wenn es den Sackboy irgendwo zu finden gäbe. Habe ich noch nicht entdeckt, aber das fände ich super.
Das wäre ein bisschen gemein. Aber ja, aber wisst ihr, was ich meine? Und das finde ich gerade auch ein bisschen erfrischend. Hat jetzt weniger mit dem Spiel zu tun, aber ich glaube, das braucht die Spielindustrie gerade auch mal. Einfach eine Erinnerung daran, was Computerspiele eigentlich sein können. Und ich glaube, Astrobot ist eine schöne Erinnerung daran.
Sehr schön. Kommt morgen raus, also wenn ihr den Podcast jetzt hört, am 6. September auf PlayStation 5 exklusiv, logischerweise. Dann viel Spaß damit und lasst uns wissen, ob ihr auch so begeistert seid wie wir, ob ihr vielleicht auch ein paar mehr Kritikpunkte habt wie Michi. Ihr findet uns wie immer im Discord-Forum natürlich bei uns oder im Discord, ist ja kein klassisches Forum. Da gibt's dann einen Post, da könnt ihr uns schreiben, könnt uns natürlich auch direkt auf Patreon oder Steady kommentieren. Das geht dort auch, lesen wir auch und sehen wir auch alles. Und dann viel Spaß beim Spielen.
Viel Spaß beim Spielen.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.